Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Marc Törner.
Layoun, Westsahara. Internationale Karten verzeichnen sie als Hauptstadt der unabhängigen Republik Sahara. Aus offizieller marokkanischer Sicht ist sie nur eine südliche Provinzstadt. Wie eine Stadt mit 1000 Augen, aber ohne Seele. Überall in Marokko ist die Polizei gegenwärtig. Aber mit Geld und Diskretion ist im Kernland vieles möglich. Man rangiert sich. An erster Stelle mit der Polizei. Nicht so in Layoun. Hier haben die Ordnungshüter einen ungemütlichen Gesichtsausdruck. Ihre Blicke verfolgen die Wege des Ausländers und besonders des ausländischen Journalisten. Autos, besetzt mit aufmerksamen Herren, parken überall dort, wo Ausländer sich aufhalten. Sobald sie das Hotel verlassen, werden sie von Beobachtungsposten zu Beobachtungsposten weitergereicht. Bei einer Besichtigung der Stadt ist ein Beamter des Informationsministeriums immer dabei und weist auf all die Investitionen hin, die Marokko seit 1975, dem Ende der spanischen Kolonialzeit, getätigt hat.
Layoun Nouvelle, tout ça, ces jardins-là, voilà, c'est un stade de football.
Hier ist das neue Layoun entstanden, ein Park, ein Fußballstadion, wo alle zwei Wochen ein Spiel stattfindet. Das hier war mal ein Kamelmarkt, aber heutzutage kauft man da keine Kamele mehr. Hier sehen Sie den Kongresspalast, von Marokko 1985 gebaut. Und hier ist der neue Meshouar-Platz, der Platz der Huldigungen.
Was der Beamte vom Informationsministerium als große Errungenschaft und Leistung Marokkos anpreist, ist für Mohamed Khadat reine Propaganda.
Malgré toute cette propagande de construction de routes, d'hôpitaux, d'investissements.
Obwohl Marokko Straßen und Spitäler bauen ließ, investiert, die Wüste urbar gemacht und dort ganze Städte aus dem Boden gestampft hat, lassen sich die Sahrauis nicht täuschen. Wir wissen, dass all diese Bauten für die Bedürfnisse der marokkanischen Besatzung geschaffen wurden und nicht für unsere Bevölkerung.
C'est pour les besoins de l'occupation, ce n'est pas pour les besoins de la population.
Eigentlich müsste Mohamed Khadat in einem der Verwaltungsbauten Layoun sitzen. Als Minister oder hoher Regierungsbeamter wäre die Westsahara entkolonialisiert und Hauptstadt eines unabhängigen Landes. Ein Plan, an dem die UNO noch heute festhält. Das Recht auf Selbstbestimmung ist zwar seit Gründung von Völkerbund und Vereinten Nationen eine Art Mindeststandard der internationalen Politik. Die UNO hat die Eigenständigkeit der Westsahara seit langem anerkannt. Doch Marokko hält das Wüstengebiet seit bald 40 Jahren besetzt. Illegal, wie Mohamed Khadat betont, der die Interessen der Schattenregierung der Demokratischen Arabischen Republik seit Jahren bei der UNO vertritt.
Il y a une armée de plus de 180.000 soldats qui dans le territoire et là ses enfants, ses familles qui sont là, il faut leur ouvrir des écoles.
Auf unserem Territorium steht eine Armee von mehr als 180.000 Mann. Sie haben ihre Kinder, ihre Familien mitgebracht. Diese Familien brauchen Schulen und Spitäler. Man benötigt Straßen zur militärischen Versorgung. Man muss die Flughäfen so ausstatten, dass Militärmaterial anlanden kann. Es gibt Hunderttausende von marokkanischen Siedlern. Die sahrauische Bevölkerung, mit Ausnahme eines verschwindend kleinen Teils, hat nichts von der marokkanischen Präsenz, die einer Kolonialherrschaft entspricht.
Qui est en fait une présence véritablement coloniale, à caractère colonial.
Eine Bevölkerung, die ihre Unabhängigkeit sucht. Eine Unabhängigkeit, die Groß- oder Regionalmächte aus unterschiedlichen geostrategischen Interessen nicht zugestehen. Auf der Weltbühne nichts Ungewöhnliches. Diverse Beispiele wären zu nennen. Die Kurden, die Tibeter, die Palästinenser. Was den Fall der Westsahara aber so ungewöhnlich macht, ist das Schweigen. Es scheint, als hätten sich alle einflussreichen Staaten der Welt darauf geeinigt, das Thema nicht mehr zu erwähnen, das Referendum zu ignorieren, das immer wieder angesetzt wurde und das Marokko seit fast 40 Jahren blockiert, mit wechselnden Begründungen. Keine der in Frage kommenden Großmächte übt Druck aus, um die längst beschlossene und abgesegnete Prozedur umzusetzen. So war es in den 1980er Jahren, als Mohammed Khadat jung war. Und so ist es noch immer, da das Rentenalter fast erreicht hat. Die Westsahara taucht zwar auf allen Weltkarten auf, außer auf den in Marokko gedruckten. Doch von der Agenda der internationalen Gemeinschaft ist sie spurlos verschwunden. Abends gelingen unbegleitete Spaziergänge durch Ladenpassagen, die wie Einkaufstouren aussehen sollen. Dabei kommt es zu Gesprächen mit Sahrawis. Einige von ihnen waren offenbar Aktivisten der Rebellion vom November 2010. Im Hinterzimmer eines Ladens hören sie den Sender der Arabischen Republik Sahara. Die einzige Möglichkeit, so sagen sie, mit dem Gebiet Kontakt zu halten, das die Polisario noch kontrolliert. Den befreiten Gebieten, wie sie den Wüstenstreifen entlang der algerischen Grenze nennen.
C'est un forum de solidarité que toutes les daïras de la République arabe saharaouie démocratique.
Es gibt ein Solidaritätsforum hinter der Demarkationslinie in den befreiten Gebieten. Nach den Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und den marokkanischen Sicherheitskräften signalisieren uns die Sahrawis dort ihre Unterstützung. Das Sahara-Nationalradio berichtet darüber.
Bei den Protesten vom November 2010 wurden nach Angaben der Sahara-Exilregierung 19 Sahrawis getötet und 700 verletzt. Marokko meldete 8 tote Polizisten und Soldaten und reagierte mit einer Welle von Verhaftungen.
Die Marokkaner haben Dutzende von Menschen festgenommen. Einige wurden inzwischen wieder freigelassen, nach vielen Demütigungen durch die Sicherheitskräfte. 3, die noch gefangen sind, sind in den Hungerstreik getreten.
Sie sind entschlossen, den Widerstand fortzusetzen, bis alle Ziele erreicht sind. Beim nächsten Mal werde man sich nicht wieder einfach so zusammenschießen lassen. Der junge Mann zieht sein Handy hervor, zeigt Aufnahmen von der November-Revolte. Vermummte auf den Ladeflächen von Minilastern sausen Fäuste schwingend durch die Straßen. Einige rufen Slogans für die Polisario, andere schlagen die Fenster von Bürogebäuden ein oder klopfen das Straßenpflaster auf, um Steine zu sammeln, als Wurfgeschosse gegen die Polizei. Die Revolte in der arabischen Welt hat hier in Laayoune begonnen. Darauf bestehen die 3 jungen Sahrawis. Ebenso wichtig ist ihnen, das herauszustreichen, was ihre Rebellion von den Aufständen in den Nachbarstaaten unterscheidet. Es geht hier nicht bloß um politische Reformen, mehr Pluralismus oder bessere Arbeitschancen. Selbst wenn Marokko so etwas anbietet, etwa im Rahmen einer Sahara-Autonomie.
Je ne peux vous affirmer qu'une seule chose, c'est que nous ne nous soumettons jamais. Nous ne voulons négocier.
Eines kann ich Ihnen versichern. Wir Sahrawis werden mit den Marokkanern über nichts anderes verhandeln als über unsere Unabhängigkeit. Wir haben keine andere Perspektive anzubieten. Wir wollen unsere Nation. Wir sind keine Marokkaner, keine Algerier, keine Mauretanier. Wir sind Sahrawis. Wir wollen, dass die Marokkaner aus unserer Heimat verschwinden.
Nous avons notre patrie, elle est occupée par les Marocains. Ce que nous voulons, c'est que ces Marocains quittent notre patrie.
Wer Laayoune verlässt, gelangt durch gesichtslose Viertel beigefarbene Neubauten auf einer scheinbar endlos langen Straße geradewegs in die Dünenwüste hinein. Kommt manchmal an Zelten vorbei, die sich zuvor am Horizont abzeichneten. Seit Menschengedenken leben Nomaden auf dem Gebiet der Westsahara, organisiert in Stämmen, unter denen sich im Lauf der Jahrhunderte so etwas wie eine Hierarchie herausgebildet hat. Mitten in der Wüste taucht neben der Straße plötzlich ein Förderband auf. Das Ende verliert sich in den Luftspiegelungen des Horizonts. Kleine Häufchen Erde rattern Richtung Laayoune. Phosphate. Ihre Entdeckung bescherte der Westsahara, dem verschlafenen Relikt des spanischen Kolonialreiches, in den 1960er Jahren eine kuriose Spätblüte. Und die Invasoren aus Marokko, glaubt Mohamed Karat.
Quant aux potentialités économiques, je pense que c'est peut-être l'une des raisons de l'invasion marocaine du territoire du Sahara occidental.
Das Potenzial der Westsahara ist enorm. Die Marokkaner haben sich das Gebiet ja nicht umsonst angeeignet. Mehr als 10 Milliarden Tonnen von Phosphaten, die als Reserven unter der Sahara lagern, Eisenerze, Uranium, nicht zu vergessen vermutete Erdölvorkommen und Gas. Das Bruttosozialprodukt eines unabhängigen Staates Westsahara könnte eines der höchsten der Welt sein.
Ein kleines Saudi-Arabien zwischen Mittelmeer und Atlantik, alimentiert von Phosphaten, Öl und Erzen. Beflügelt von dieser Aussicht gründeten einige der wenigen in Spanien gut ausgebildeten Sahrawis 1973 die Unabhängigkeitsbewegung Polisario, zunächst gegen Spanien gerichtet. Doch darin sollten sich die Gemeinsamkeiten mit Saudi-Arabien auch schon erschöpfen. Den Fliehkräften der tribalen Strukturen begegnete die Polisario nicht mit der Religion. Nicht der Islam sollte die Klammer der Gesellschaft sein. Niemand sollte sich einem Führer der Gläubigen oder einer Familie, die sich als Hüter der Religion gerierte, unterordnen müssen. Stattdessen sollte ein National- und Wohlfahrtsstaat die Gesellschaft zusammenhalten, finanziert durch reichliche Einkünfte aus den Bodenschätzen. Die Reichtümer unter der Sahara durften aus Sicht der Polisario nicht wie in Saudi-Arabien, Kuwait oder Marokko einer Herrscherfamilie zugutekommen. Keine Söhne, Brüder oder Vettern durften dieses Vermögen teils in die eigene Tasche leiten, teils nach Gutsherrenart weiterverteilen. Die Phosphate, so die Idee, sind Eigentum der ganzen Bevölkerung. Doch ehe 1975 ein von Spanien angesetztes Referendum über die Unabhängigkeit der Westsahara stattfinden konnte, ließ Hassan II., ausgesuchte Stammeschefs der Sahara, einen Gefolgschaftsschwur auf sich leisten, einen Treueeid, wie ihn im 7. Jahrhundert die Stämme von Medina dem Propheten gegenüber abgelegt haben. Zehntausende von Zivilisten wurden auf Anordnung des damaligen Königs an die Südgrenze Marokkos transportiert. Anschließend schickte man die Unbewaffneten den spanischen Grenzposten entgegen. Im Stile einer Pilgerreise trugen sie Fahnen in der grünen Farbe des Islam, schwenkten Koranausgaben und Bilder Hassan II., des Führers der Gläubigen, der seinen Stammbaum bis auf den Propheten Mohammed zurückführt. Die marokkanische Armee rückte im Gefolge der Zivilisten nach. Die spanischen Truppen gaben auf. Das von Madrid geplante Referendum zur Unabhängigkeit konnte nicht stattfinden. Die Repression gegenüber den Sahrawis und gegenüber marokkanischen Linksoppositionellen wurde schärfer, da die Unterwerfung der Sahara-Scheichs unter den Prophetennachkömmling ein religiöser Akt war, galten die Feinde dieser Unterwerfung im Umkehrschluss nicht nur als politische Gegner, sondern als Feinde Allahs. Volkssouveränität gegen göttliche Souveränität. Geht es hier um den Konflikt zwischen zwei Weltanschauungen? Eine russische Antonov der UNO überquert die Waffenstillstandslinie zwischen Marokko und der Sahara-Republik. Eine ziemlich imaginäre Linie, denn unten liegen schier endlos scheinende Dünen, an denen nichts auf Ländergrenzen, Ideologien oder irgendwie geartete Einteilungen hinweist. Das UNO-Flugzeug landet hinter dem Streifen Wüste, den die Polisario bis heute hält, im südalgerischen Tindouf, in der Autonomiezone, die Algerien der Arabischen Republik Sahara auf seinem Boden eingeräumt hat. Am staubigen Wüstenflughafen Tindouf wartet ein Empfangskommando der Polisario. führt durch trostlose Schotterwüsten bis zum provisorischen Regierungssitz der Demokratischen Arabischen Republik Sahara. Rabouni, eine Verballhornung von Robinet, des französischen Wortes für Wasserhahn. Das Außenministerium der Republik befindet sich in einer hufeisenförmigen Anlage aus Lehmbauten. Im Inneren karge Einrichtung, durchgesessene Polster. An der Wand die schwarz-weiß-grüne Sahara-Trikolore mit rotem Stern und Halbmond in der Mitte. Der Außenminister Ould Salek tritt ein, ein älterer, mittelgroßer Mann in olivgrünem Dress mit grauem Rauschebart und Che Guevara-Kappe.
Nach all den Umwälzungen, die es in den letzten Monaten gegeben hat, müssen die illegale Besatzung und die Aggression, denen unsere Bevölkerung ausgesetzt ist, aufhören. Wir sehen die Westsahara-Frage nicht unter geostrategischen Gesichtspunkten. Es geht hier um die Dekolonialisierung. Die Frage ist seit den 1960er Jahren auf der Agenda der Vereinten Nationen. Ich glaube, es ist insbesondere im Interesse Frankreichs und der USA, dass in einer derart sensiblen Region wie dem Maghreb, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft Europas befindet, zwischen Mittelmeer und Atlantik, ein dauerhafter Frieden einzieht.
Au carrefour de l'Atlantique et de la Méditerranée, que cette donc guerre cesse et que la paix règne.
Smara, Layoun, Dakhla. So heißen die Flüchtlingsstädte, die in weitem Abstand voneinander im südalgerischen Autonomiegebiet der Republik Sahara stehen. Benannt nach den großen Städten in der marokkanisch kontrollierten Westsahara. Zwischen den Camps nichts als Schotterwüste und Gehege voller Ziegen, die für Milch und Wolle sorgen. Wasser und Lebensmittel werden von Fahrzeugen der UNO angeliefert. Außerdem dienen die schmalen Pisten den Funktionsträgern der Polisario dazu, um mit ihren Geländewagen von einem zum anderen Lager zu gelangen. Viele leben noch immer in Zelten, oft seit Jahrzehnten, wie eine ältere Frau, die Ende der 70er Jahre mit ihrer Familie geflohen ist. Eigentlich ist sie in Layoun zu Hause. Dort könnte sie in einem der Neubauviertel über fließendes Wasser verfügen und müsste den Tee nicht, so wie jetzt, mühselig auf einem kleinen Gaskocher zubereiten. Dennoch sagt sie, die Rückkehr sei für sie keine Option.
Wir sind auf eigenen Wunsch hierher gekommen. Wir sind geflohen. Die Demokratische Arabische Republik Sahara, das sind wir. Wir sind in der Sahara geboren. Die Erde dort gehört uns mit all ihren Reichtümern. Und wir kehren erst dorthin zurück, wenn die marokkanischen Besatzer verschwunden sind.
Presseleute der Polisario und offensichtlich auch Beamte des algerischen Geheimdienstes sind bei allen Gesprächen dabei. Die Republik, versichern sie, sehe zwar provisorisch aus, verfüge aber über alles, was eine richtige Republik auszeichnet. Jedes der Camps habe den Status einer Provinz. Es gebe dort Lokalversammlungen, Lokalwahlen und ein übergeordnetes Parlament. Die Polisario sei zwar die einzige Partei, gewährleiste aber die Freiheit aller. Es ist unmöglich, sich ein verlässliches eigenes Bild zu machen und sich ohne die Geländewagen der Polisario durch das weite, unübersichtliche Wüstengebiet zu bewegen. Ob die Demokratische Arabische Republik Sahara tatsächlich demokratisch funktioniert, lässt sich schwer sagen. Doch eines steht fest. Nach dem Zusammenbruch der Ostblockstaaten, die für die Arabische Republik Sahara wichtige Sponsoren waren, hat die Polisario sich unverzüglich die internationalen demokratischen Standards zu eigen gemacht. 1997 stimmte sie einem Kompromiss zu, den der damalige US-Sondergesandte James Baker ausgehandelt hatte. Die Sahrawis sollten in einem Referendum frei entscheiden, ob sie zu Marokko gehören oder unabhängig werden wollten. Referendum, Volksabstimmung, Unabhängigkeit, ja oder nein? Die Geste löste Enthusiasmus aus. Demokratie in der Sahara, zu einer Zeit, da keines der Regimes in der Region von internationalen Standards etwas wissen wollte. In einer logistischen Meisterleistung richtete die Westsahara-Mission der UNO MINURSO überall dort Wahl-Identifikationszentren ein, wo sich die sahrawische Bevölkerung aufhielt. In Südalgerien, in Mauretanien, Mali und Marokko. Marokko aber pochte darauf, dass außer der Grundbevölkerung von 80.000 noch 120.000 Nomaden teilnehmen sollten, die sich seit Jahrzehnten in Südmarokko aufhielten und als Marokko-freundlich galten. Mit dieser Wählermasse hätte der Sieg für das Königreich von vornherein festgestanden. Um beide Seiten zu versöhnen, hatte sich die UNO eine kuriose Lösung ausgedacht, das sogenannte Scheich-System. Eine Lösung, die Demokratie und Traditionen miteinander vereinbar erscheinen ließ. Jeder, der am Referendum teilnehmen wollte, durfte sich der Identifizierungskommission vorstellen. Als Gutachter dafür, wer ein echter Sahara-Bewohner war, saßen in dem Identifizierungsbüro zwei Scheichs. Einer vertrat die Interessen Marokkos, ein anderer gehörte zur Polisario.
Scheich Hamdi, kennen Sie den Antragsteller?
Den einen kenne ich, den anderen da nicht.
Kennen Sie Abderrahman?
Abderrahman kenne ich, den anderen da kenne ich nicht.
Das Resultat der Identifizierungen war für Marokko niederschmetternd. Die UNO-Kommissionen stellten fest, dass ein Großteil der von Rabat in Zelt geführten 120.000 Nomaden Südmarokkaner und keine Sahrauis, also auch nicht wahlberechtigt waren. Marokko vollzog unverzüglich eine Kehrtwende und lehnt das Referendum seitdem ab. In den USA, der treibenden Kraft hinter dem Referendum, waren die Außenpolitiker not amused. Angesichts des blutigen Bürgerkrieges hatte man auch den Polisario-Partner Algerien in die internationale Staatengemeinschaft einbinden und ein regionales Pulverfass entschärfen wollen. Der sterbenskranke Hassan II. Leitete noch kurz vor seinem Tod einen Paradigmenwechsel ein. Das marokkanische System war seit dem französischen Protektorat immer ein Januskopf gewesen, mit einem westlichen und einem islamischen Antlitz. Nun dirigierte der König das Land in Richtung Golfstaaten und Saudi-Arabien. Der marokkanische Soziologe Mohamed Dozi hat die schleichende Saudisierung Marokkos untersucht.
Alles, was aus Saudi-Arabien kam, Geld, Touristen, was auch immer, war in Marokko plötzlich hoch willkommen. Beide Regime bezeichnen einander als Bruderstaaten. Es kamen damals auch Salafisten wahhabitischer Prägung, die aus Sicht der Monarchie wichtige Helfer waren, um die einheimischen Islamisten zu bekämpfen.
Denn die sahen im König keinen Führer der Gläubigen, sondern eine Marionette des Westens. Die Wahhabiten hingegen machten sich für die Rolle des Königs stark. Aus ihrer Sicht musste ein islamischer Staat von einem Kalifen regiert werden.
À ce moment-là, l'Arabie va commencer à financer une partie des institutions d'enseignement du Coran au Maroc. Ces écoles vont de forme donc qui sont de tendance wahhabite justement.
Von dieser Zeit an unterstützte Saudi-Arabien in Marokko entsprechende Einrichtungen, etwa Koranhochschulen. Diese Schulen wahhabitischer Prägung unterhalten enge Beziehungen zum saudischen Bildungssystem. Eine kleine Elite erhielt die Möglichkeit, in Saudi-Arabien zur Schule zu gehen und dort ihre Abschlüsse zu machen. So entstand in Marokko die erste Generation von saudisch ausgebildeten Religionsgelehrten. Und das sind Leute, die einen sehr radikal wahhabitischen Islam verfechten.
Man trouve ces gens qui ont une formation théologique rigoriste, mais wahhabite, radical.
Mohammed VI. Hat diese Annäherung inzwischen noch ein Stück weitergetrieben. Nach dem Ausbruch der Arabellion haben die Staaten des Golfkooperationsrates, das heißt Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko angeboten, Mitglied im exklusiven Club sunnitischer Monarchien zu werden. Marokko hat das Angebot inzwischen akzeptiert. Und es reiht sich so in die Riege der Staaten ein, die unter Führung der USA gegen den Iran und seine Verbündeten mobil machen. Ein erzkonservativer sunnitischer Block unter Führung von Emiren, Königen, Kalifen. Sie dienen sich dem Westen als zuverlässige Partner an, nicht zuletzt gegen die Hegemonie des schiitischen Irans. De facto scheint die Allianz schon hergestellt, denn ebenso wie die westlichen Demokratien gegenüber dem Sahara-Konflikt schweigen, schweigen sie gegenüber der Unterdrückung der Protestbewegungen in Saudi-Arabien und Bahrain. Vielleicht hat die Arabellion tatsächlich hier in der Westsahara angefangen Und vielleicht geht sie auch hier zu Ende. Wenigstens vorläufig. Denn für die jungen Sahrawis in Layoun und in den Flüchtlingslagern geht die Revolte weiter. Sie wollen ihre Situation nicht einfach hinnehmen.
Nous ne pouvons plus supporter cette situation et nous avons arrêté la guerre. C'est pour que les Nations Unies qui sont venues à ce qu'il y ait une solution juste et durable à ce problème.
Wir können unsere Lage nicht mehr länger aushalten. Wir haben unseren Freiheitskampf nur aufgegeben zugunsten einer gerechten und dauerhaften Lösung. Wenn die UNO das nicht gewährleisten kann, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wir greifen wieder zu den Waffen.
Du fait que les Nations Unies ne peuvent pas appliquer ce processus, nous retournons à nos armes. Nous, nous savons ce que nous faisons.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.